Wir sind eine Serie über die Gemeinde, und zwar die Urgemeinde in Apostelgeschichte, wie das gegründet wurde, was Gott wichtig ist für die Gemeinde und was wir als Gemeinde davon lernen. Unser Ziel hier ist, eine biblische, bibeltreue Gemeinde zu sein, die Gott die Ehre gibt. Und schlicht und einfach. Und Gottes Wort hat alles, was wir brauchen, zu lernen. Auch wenn Apostelgeschichte eine besondere Zeit war, es ist so viel für uns. Ich weiß nicht, wo du, wovon am meisten deine Sorgen und Belastungen kommen. Es könnte Gesundheit, der dich wirklich beschäftigt. Es könnte stressende Arbeit. Es könnte Beziehungen, Probleme. Aber ein von den Dingen, die uns Menschen am meisten Sorgen oft macht, ist um unser Geld, unser Kontostand, die Wirtschaftssituation, Wirtschaftslage und so weiter. Und das auch in einem Land, das wirklich reich ist, im Verhältnis zu der Welt, der wirklich viel hat, machen wir oft am meisten da Sorgen. Heute möchten wir das Thema betrachten, weil hier wird es auch erwähnt und wird betont. Und ich möchte die Stelle lesen und werdet ihr merken, es geht hier um unseren irdischen Besitz. Was ich habe, was wir für Hab und Gut bekommen haben. Die Gemeinde in Apostelgeschichte ist immer noch jung, ist aber jetzt vielleicht ein paar Jahre alt. Sie haben schon von Schad gegründet am Pfingsten. Wir haben gesehen, wie sie gewachsen sind, nicht nur in Zahlen. Es geht nicht nur um Zahlen, so wie ein Verein, dass es mehr Mitglieder gibt, sondern es ging um den geistlichen Wachstum. Und die Gemeinde ist gedeihen und ist gewachsen. Viele sind zum Glauben gekommen, haben Jesus gefunden. Und dann kam der Widerstand, und zwar selbst von den jüdischen Leitern, die das wirklich dagegen gestanden haben. Und sie wurden dann in Gefängnis gebracht. Petrus und Johannes wurde bedroht, nicht mehr über Gott zu reden, über Jesus zu reden. Und sie haben gebetet, statt zu bitten um Bewahrung, Herr, bewahre uns von den bösen Menschen, sie haben gebeten um Mut, dass die nicht aufhören, dass sie nicht den Mut verlieren, dass sie nicht entmutigt werden und aufgeben, sondern sie haben gebetet, Herr, in Kapitel 4, Vers 29, nun Herr, siehe an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also ich finde es erstaunlich. Statt zu sagen, bewahre uns, hilf uns, sie sagen, Herr, hilf uns nicht aufzuhören, weil sie uns bedrohen jetzt. Wir sehen hier, wo der geistige Kampf wirklich ist. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Regierungen, gegen Menschen. Wir kämpfen gegen eine geistliche Sache, und zwar vor allem mein eigenes Herz, das der Teufel einschüchtern möchte, dass ich aufhören werde, was von Jesus zu sagen. Und dann ab Vers 32. Wir sehen das Gemeindeleben, wie das jetzt langsam wächst. Das war so wie ein kleines Baby beim Pfingsten und jetzt wächst es langsam. Und man sieht hier, wie das Gemeindeleben war. Wie war das am Anfang mit Gemeinde, wie sie miteinander umgegangen sind? Vers 32. Die Menge, und wir sprechen hier von vielen Tausenden, die zum Glauben gekommen sind in Jerusalem, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keine Bedürftige unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern und Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkaufens und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Wir sehen hier in das Gemeindeleben, wie das war, so das ist hier ein Überflug schnell, sieht man, was die vier Charakteren von den jungen Gemeinde war. Erstens, sie lebte in Einheit. Sie war ein Herz und eine Seele. Eine wachsende Gemeinde, eine gedeihende Gemeinde lebt in Einheit. Ein Herz und eine Seele. Und das liegt daran teilweise, weil sie sich umeinander gekümmert hatten. Eine Gemeinde, die in Einheit lebt, ist nicht nur etwas, das Einheit hat, so ist, sondern Einheit aktiv lebt, dass sie kümmert sich umeinander. Im Geist, Leib und Seele. Und das ist dann hier, wo wir werden es betrachten. Dass auch nicht einer sagt, dass etwas von seiner Habe sein eigen sein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Sie passt sich aufeinander auf. Drittens, eine gesunde Gemeinde bekommt klare biblische Lehre. Es sagte, die Aposteln gaben mit großer Kraft, legten Zeugnis von der Auferstehung des Jesus, Herrn Jesus ab. Das war wichtig. Da ist unsere Quelle, wo wir dann Kraft bekommen, uns, damit wir uns umeinander kümmern können, ist, dass wir von Gottes Wort ermutigt werden, gestärkt werden. Gott redet. Und so haben die Aposteln starke, mit großer Kraft Zeugnis abgelegt. Nicht nur nach außen, sondern auch in der Gemeinde. So wichtig, dass wir das haben. Und viertens, sie erfährt große Gnade. Große Gnade war auf ihnen allen. Nun, Geschwister, es muss uns klar sein, Wir können Gemeinde sein, und es gibt Gemeinden, die nicht in Einheit sind, die nicht sich umeinander kümmern, Gemeinden, die auch nicht mit großer Kraft die Lehre weitergeben und nicht groß in Gottes Gnade leben. Das kann passieren, das kann uns auch passieren. Wir wollen aber eine Gemeinde sein, die gedeiht, die wirklich wächst im geistlichen Sinn, nicht wie die Welt das misst, sondern dass wir als Leib Kraft haben, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Das ist unser Ziel. Nun, das ist ein Allgemein, das sehen wir, das haben wir schon schnell bemerkt, aber wir merken, die Betonung liegt schon auf dem sich umeinander kümmern. Und das ist schon, ich möchte das heute wirklich in Betracht ziehen, es ist schon mir auch diesem Gedanken fast fremd, wie es hier geschehen ist. Und wir möchten einfach die Stelle sprechen lassen und dann werden wir sehen, wie das auch, wie wir persönlich, auch als Gemeinde, das anwenden können, auch sollen. Und der Hauptsatz ist folgendes: Der wiedergeborene Christ, der durch das Evangelium verändert wurde, hält seinen irdischen Besitz in offenen Händen. Okay, wenn wir von Evangelium betroffen werden, wenn wir mit Jesus gehen, ist alles betroffen in unserem Leben. Nicht nur, okay, jetzt komme ich in den Himmel, jetzt möchte ich nicht mehr die schlimme Sünden machen, sondern ich bin neu gemacht in Jesus und alles, was ich habe, gehört Gott. Und was ich besitze, halte ich in offenen Händen für den Herrn. Das werden wir mehr belegen hier. Erstmal aber die Einheit. Wir werden es kurz betrachten. Wir werden hier die Betonung legen darauf, wo die Betonung liegt in der Stelle. Aber die Einheit der Gemeinde war wichtig. Und zwar in Philipper 2, wir haben diese Stelle, Philipper 2, Vers 2 bis 3, es sagte, die Menge war ein Herz und eine Seele. Hier steht, so erfüllt meine Vorrede, sagt Paulus, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eidlicher Rumsucht tut, sondern das in der Demut eine der anderen höher achten als sich selbst. Wir denken oft an Einheit, als es keine Streit. Solange es keinen Streit gibt, ist es Einheit. Okay. Aber das ist nicht, so ist es nicht. Das kann Harmonie sein. Schön, wir haben einander gesehen, schon oberflächlich. Aber das ist nicht Einheit. Okay? Einheit ist etwas Aktives, dass wir darauf aufpassen, vor allem, wie mein eigenes Herz darauf ist. Nicht aus Eigennutz dem Herrn dienen, nicht aus Eigennutz was tun oder nicht tun, sondern dass in der Demut einer der anderen höher achten als sich selbst. Das ist aktiv. Und ich freue mich, dass wir hier eine auch Harmonie, ich würde auch sagen, allgemein Einheit haben. Aber ich denke, wir würden alle sagen, ja, kann man weiter darin wachsen, in Einheit, dass wir wirklich Mühe geben, diese Einheit zu bewahren und auch in Einheit zu wachsen. Ein Herz und eine Seele, das bedeutet, dass wir die gleiche Besinnung haben, die gleiche Ziele haben, die gleiche Werte haben, die gleiche Liebe. Der Aristoteles hat es schön gesagt, dass ein Freund ist eine Seele, die in zwei Körpern wohnt. Eine Seele, die in zwei Körpern wohnt. Ich denke, das könnte man im übertragenen Sinn über die Gemeinde Jesu sagen. Der Gemeinde Jesu, meine Geschwister, dass wir in einem Körper, das ist so, wir sind in einem Leib mit dem Herrn Jesus, aber im Herzen sind wir eins. Aber natürlich sind wir auch einzelne Menschen, die in diesem einem Herzen, eine Seele wandeln und wachsen. Das braucht, das fordert von uns, dass wir Zeit miteinander verbringen. Wenn wir uns 3 Minuten der Woche reden, frage ich mich, ob wir da in Einheit wachsen. Das passiert manchmal, natürlich gibt es Ausnahmen, so okay, ich muss schnell gehen, haben wir uns in dieser Woche nicht gesehen, was auch immer. Das meine ich nicht, aber allgemein suche ich die Gemeinschaft mit meinem Geschwister. Melde ich mich bei denen, treffen wir zusammen, nicht nur Sonntag, sondern in der Woche auch. Reicht es mir, dass ich nur ein paar Minuten gesehen habe? Wir wollten als Gemeinde wie diesem ein Herz und eine Seele sein. Und es ist kein Wunder, dass es geschieht, weil sie waren täglich miteinander unterwegs. Sie haben sich so gern einander gemockt, sind dann miteinander gepflegt, diese Gemeinschaft. Und interessanterweise ist es durch Druck, durch die Verfolgung, die sie erlebt haben, sie müssen auch zusammenhalten. Das ist auch uns wichtig. Also, ein Herz und eine Seele. Aber der Betonung hier liegt daran, dass sie sich umeinander gekümmert haben. Und es geht hier interessanterweise, wirklich auch, würde ich sagen, wirklich besondere Stelle, geht hier um irdischen Besitz, wie wir mit unserem Geld, mit unseren finanziellen Mitteln, die Gott gegeben hat, auch umgehen. So möchten wir das betrachten. Und was wir hier sehen, ist, dass, bevor wir die Stelle betrachten, ist, dass das Ziel oder das Ergebnis von diesem Einstellung, die sie hatten, war, dass keine Bedürfnis hatten. Das sieht man Ende Vers 35. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie eine Bedürfnis hat. Und in Vers 32. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und es war auch, Vers 34, es war auch keine Bedürftige unter ihnen. Wir wissen, dass es Gottes Wille auch, wenn man 5. Mose 15 betrachtet. Gott sagt zu Israel, damit nur ja kein Armer unter dir ist, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst. Darauf zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er zu dir geredet hat. Das war Gottes Absicht für Israel, dass es keinen Armen gibt. Nun, wir müssen merken wohl, dass arm sein ist ein subjektiver Begriff. Okay? Wer ist wirklich arm? Arm. Okay? Also man kann sagen, okay, ich bin arm, weil ich habe finanziellen Stress. Okay? Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Monat durchkomme. oder eine große Rechnung bekommen habe. Aber es gibt eine andere Hausnummer, wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, wie also überhaupt Geld bekomme, falls dass ich Essen habe. Oder jemand, der an der Straße liegt und betteln muss, weil er gar nichts zu essen hat. Und müssen sagen, schon wohl, in unserer Gesellschaft können wir dem Herrn danken, dass wir eine soziale Umgebung sind, wo sich um die Arme gekümmert wird. Und es gibt viele, nicht nur viele, alle, aber einigen, die arm sind, die obdachlos sind, aus ja, Absicht. Okay? Sie sind absichtlich auf der Straße. Okay, nicht allen, das meine ich nicht, okay? Es gibt manche, die wirklich Not haben, aber manche, die durch Selbstentscheidungen in der Not sind. Warum kann ich das sagen? Also, weil wir wissen, unsere Regierung wird schon, also im Vergleich zu vielen in der Welt, wird die Armen wirklich, wird sich um die Armen gekümmert. Viel mehr als, zum Beispiel auch mehr als in Amerika. Es gibt dann Obdachlosen, die in manchen Städten, so wie zum Beispiel in Kalifornien, und die Stadt ist wirklich überwältigt mit Obdachlosen auf der Straße. Auch da sind viele absichtlich auf der Straße, wegen Entscheidungen, auch durch Abhängigkeiten und so weiter. Aber das müssen wir verstehen. Damals, jemand, der arm war, war wirklich, hat Angst, um ja, zu überleben. Und das war in dieser Gemeinde so. Und wir sprechen hier von Geschwistern in der Gemeinde. Wir haben eine besondere Verantwortung für die in der Gemeinde Jesu. Wir sind eine Familie. Und das war auch für diese Gemeinde etwas Ernstes, sich umeinander zu kümmern. So diesem zwei Gedanken. Was sind Armen? Also das war schon eine andere Hausnummer damals. Es kann aber hier auch in Deutschland schon passieren, dass jemand wirklich Not ist. Aber das muss man gucken, ob das wirklich Not ist. Und es gibt eine Verantwortung, besonders innerhalb der Gemeinde. Merk wohl, sie haben sich nicht um die ganze Stadt gekümmert, alle auch Ungläubigen. Es fängt an mit den Gläubigen. Die sagt, naja, wir sollen uns an alle Menschen kümmern. Ja, wir haben Liebe für allen. Aber wir haben schon eine Verantwortung für die Familie. Gell? Und das, es gibt klare Stellen. Paulus hat zum Beispiel gesagt über den Witwen, es soll eine Liste geben von Witwen, die in Not sind, weil die Witwen damals waren nicht versorgt. Sie hatten nicht Wohngeld bekommen oder Familiengeld oder was auch immer. Ja, auch Hartz IV haben sie nicht bekommen. Sie waren wirklich in Not. Und es gab eine Liste. Paulus sagt, pass auf, die Witwen, die gottesfürchtig sind, sie sollten auf dieser Liste kommen. Er sagt, hä? Ja, der Paulus hat das priorisiert, nachdem die dem Herrn lieben, dann müssen wir sich um sie kümmern. So war es in der Gemeinde. Sie passen sich auf der Familie auf, der Genossenschaft der Gläubigen. Nun, wie gesagt, das ist etwas andere Hausnummer damals, aber diesen ganzen Gedanken, dass wir als Gemeinde um sie kümmern, diese Worte, keiner hat was gemeinsam oder eigen sein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und sie haben Häuser verkauft, Äckern verkauft und brachten den Preis des Verkaufens zu dem Ältesten der Gemeinde, das war die Aposteln, und haben dann das gegeben und dann wurde es zugegeben. Ganz ehrlich, das ist uns alle fremd, oder? Das ist wirklich krass. Aber Gott wollte, dass wir das hier sehen. Teilweise ist es uns fremd, weil wir seit dem 19. Jahrhundert so viel soziale Hilfe als Gesellschaft bekommen. Man könnte sagen, die Kirche hatte immer diese Aufgabe erfüllt, aber seit zum Beispiel dem 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, ob es das mit Bismarck und dann später mit Willy Brandt und die ganze Gesellschaft, wie es sich um den Menschen gekümmert hat hier in Deutschland, das ist quasi die Kirche die Aufgabe weggenommen, könnte man sagen. Dann können wir sagen, gut, dann die Stelle kann ich streichen, weitermachen, muss ich das nicht mehr anschauen. Ich denke, wir haben hier Prinzipien, die noch wir zu betrachten haben. So, was hier möchten wir die Zeit verbringen? Was sagt die Bibel zu meinem Besitz? Was sagt die Bibel zu meinem irdischen Besitz? Fangen wir mit den 10 Geboten an. Schon ganz am Anfang, 2. Mose 20. Soll ich Eigentum besitzen? Wenn es hier sagt, sie haben alles gemeinsam, dann soll ich gar nichts, ein persönliches Konto haben. Und wir als Familie was haben. Ich soll alles weitergeben. Was sagt die Bibel? Wenn du Apostel 10 Gebote anschaust, dem 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, das bedeutet, es gibt Besitz. Du sollst nicht, ich soll den Besitz von Karen nicht stehlen, klauen, weil das Karen ist ihr Eigentum ist. Und die 10. Gebote ist nicht nur stehlen, was von der Tasche nehmen, sondern du sollst nicht was begehren. Okay, das heißt, das, was mir nicht gehört, soll ich nicht begehren. Okay? Wenn ich sehe, Helene hat eine ganz schicke Jacke, und ich denke, Mann, das wäre schön, so eine Jacke zu haben. Oh. Und ich begehre nach Helenes Jacke, das ist nicht gut. Die gehört mir nicht. Okay? Die gehört Helena. Okay? So ist es, dass dann das Herzensanliegen. Das Leben ist schwer. Echt schwer. Ja. So, man könnte sagen, Gott stimmt mit mir überein, dass ich Eigentum, dass ich was besitze. Aber hier ist die Frage, warum soll ich was besitzen? Warum habe ich was bekommen? So möchten wir drei Prinzipien betrachten dazu. Was sagt Gott zu meinem Besitz? Erstmal, alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Ich möchte einfach ein paar Stellen schnell rüberfliegen. Schauen wir mal an. Was sagt 5. Mose 10? Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, nicht nur diese Himmel, sondern der Universum, okay, die Planeten, die gehören ihm auch, die Erde und alles, was in ihr ist. Alles gehört ihm. Das hat, glaube ich, alles abgedeckt, oder? Digga, nichts vergessen. Also, 1. Mose 14, Vers 19. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Weil Gott alles geschaffen hat, gehört ihm alles. Psalm 24, Vers 1. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Psalm 95, Vers 4. In seiner Hand sind die Tiefen die Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Die Alpen. Bist du mal dieses Jahr, letztes Jahr in den Alpen gewesen? Die Berge gehören ihm. Berg Everest. Die Rockies. Die, genau, alle die Gebirgskette in den Pyrenäen. Pyrenäen, danke. In Frankreich und Spanien. Die gehören Gott. Und wenn das so ist, frage ich mich, was ist mit meinem Geld, mein Auto, mein Haus, mein Handy. Gehört es wirklich mir? Und wenn wir sagen, naja, pass auf, mit deinem Besitz darfst du nicht was sagen. Das gehört mir, Gott hat gesagt. Ne? Ich denke, mehr gehört Gott als nur dein Besitz, selbst dein eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Dein Leib kam von Gott. Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wir müssen nicht nur mit unserem Besitz sagen, nee, das gehört mir. Dein Leib gehört dir nicht. Wenn du Jesus kennst, er hat dich gekauft mit deinem Blut und du gehörst dir nicht. Deine Hände, deine Füße, deine Augen, dein Körper gehört dir nicht, gehört Jesus Christus. Und wenn das so ist, dann was ist mit dem Geldbeutel, der an meinem Leib da in der Nähe ist? alles gehört Gott. Zweitens, wir haben mit einem großzügigen Gott zu tun. Gott hat uns großzügig verliehen, vieles verliehen. Jakobus 1, Vers 16, ganz schöne Stelle. Ich denke immer wieder daran. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Okay? Sei nicht getäuscht. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schaden. Was du hast, hat Gott dir großzügig verliehen. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Wie schnell rühmen wir uns, weil ich das habe oder dieses Kleidung haben oder dieses Gerät haben oder sowas haben, so ein schönes Haus oder was auch immer. Was kannst du rühmen? Du hast es nur empfangen von Gott. Es ist so, ja, denk an Kinder, wenn sie zu Weihnachten was bekommen haben, ganz schönes Geschenk, schauen es an, schau, was ich bekommen habe, und dann kommen die Freunde zum Besuch und was passiert? Hey, schau, was für ein tolles Geschenk ich habe, okay? Und die Eltern stehen da und sagen, ja, okay, aber soll er stolz darüber sein? Rühmen? Aber ich habe das und das bekommen, okay? Was haben wir verdient? Was haben wir verdient? Wir haben gar nichts verdient, außer die ewige Verdammnis. Entschuldigung, dass ich dieses Wort verwende. Aber das ist alles, was ich verdient habe. Ich mag diesen Ausdruck, wenn jemand, ein Christ fragt, wie geht's dir? Und Antwort von einem war, besser, als ich verdient habe. Okay? Besser, als ich verdient habe. Was habe ich verdient? Ich habe nur Gottes Strafe verdient. Aber was ich bekommen habe, ist Gnade. Und ich liebe das Lied. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So. Alles gehört Gott. Gott hat uns großzügig verliehen. Was soll ich damit in meinem Besitz nehmen? Oh, schön, habe ich großzügig von Gott bekommen. Dann lebe ich einfach schön und danke, Herr. Ich sag dir, wenn ich was mehr brauche, aber es passt schon jetzt. Nee, er hat es verliehen. Wir sollen unser Besitz treu investieren. 1. Chronik 29, ganz interessante Stelle. Es geht hier um König Salomo, der so viel bekommen hat, also von Gott Reichtum. Und das Land war reich. Sie wirklich war einfach dem reichsten vielleicht Gesellschaften, die je gelebt hat. Und der Tempel war prächtig. Und sie haben Tausende von Vieh gehabt zu schlachten als Brandopfer zu dem Herrn. Und bei der Einweihung des Tempels sagt er, denn wer bin ich? Ups, wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und das alles ist dein. Er sagt, danke, Herr, dass ich die Möglichkeit habe, dass wir die Möglichkeit haben, das zu geben. Was für eine Gnade, das geben zu dürfen. Das heißt, wenn wir sagen, wir sollten sie treu investieren, das, was Gott uns gegeben hat. Es geht hier um geben, was wir bekommen haben. Gott hat uns nicht was gegeben, damit wir es einfach vergeuden oder nur an uns quasi konsumieren, alles für mich, sondern uns gegeben, damit wir weitergeben können. Matthäus 10, Vers 8, Jesus sagt seinen Jüngern, als sie ausgesandt hatten, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Hör zu, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Was wir empfangen haben, sollten wir haben eine Verantwortung, ein Vorrecht weiterzugeben an anderen. Matthäus 6, Vers 19 sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. So, wir bekommen vieles von Gott und wollen das haben. Wir bekommen das und da sagen, okay, dann sammle ich das für mich. Und passe ich darauf, dass es bewahren kann, aufbewahren kann. Jesus sagt, sammelt das nicht hier auf Erde. Es ist umsonst. Es wird alles mit Motten und Rost zerstört werden. Denke an alte Autos, die sie mal finden. Ganz tolle, ganz nagelneue Autos, die nur ein paar Kilometer drauf haben. Und es gab ein Mann und er hat die einfach quasi in seine Garage reingemauert, dass es aufbewahrt bleibt. Was passiert, was meinst du, Devin, wenn du das so ummauerst, wirklich mit Mauern, mit Ziegelsteinen und allen, was passiert mit dem Auto? Wird es aufbewahrt? Genau, wird rosten, genau. So ist passiert. Okay, sie haben diese, gab es von Corvette, haben sie es gefunden. Es war umgemauert und man durfte nur durch ein kleines Loch das sehen. Also, was für ein Schmarrn. Okay. Okay. Aber machen wir das Gleiche manchmal. Okay. Mein schönes Auto, meine schöne Kleidung, mein schönes das und jenes. Und nach ein paar Jahren, wir sehen Fotos und sehen, dass der Klamotten oder der Handy oder das Auto und sagen, oh ja, stimmt, ich habe das Auto wirklich gemockt. Oh, die Kleidung, ja, es ist weggeschmissen seit Jahren jetzt, aber Mensch, ich habe das so geliebt. Ich denke auch in meiner Kindheit, dass es gab Kleidung, die ich wirklich gemockt habe. Ich weiß nicht mehr, wo das ist, gell? Also sicher liegt es so ein paar Meter unter der Erde in einem Landfill in Amerika irgendwo, aber Mensch, ich habe das gemockt, okay? Die Motten, die Würmer haben das gefressen, okay? Entschuldigung, aber es ist so. Also so ist es. Aber wir sollten dieses zu Ende machen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn wir vom Evangelium betroffen werden, die gute Botschaft, dass Jesus mich frei gekauft habe von meinen Sünden, dann lebe ich nicht mehr für mich, lebe ich nicht mehr für die Sachen, die sowieso vergehen und weg werden. Sondern ich habe meine Schätze im Himmel. Und was Gott mir für Besitz gibt, werde ich benutzen, um Schätze im Himmel zu sammeln. Es gibt ein ganz interessantes Gleichnis, die vielleicht dich mal irritiert hat. Und es heißt Gleichnis vom ungerechten Richter. Kennt ihr dieses Gleichnis? Ein bisschen komisch, das Gleichnis, okay? Was gibt der ungerechten Richter? Und der ungerechten Richter ist klar, es spricht, denkst du an Gott. Ja, Gott ist nicht ungerecht, okay? Aber dieser ungerechten Richter hat einen Knecht, einen Verwalter, und hat schon was verfuscht, und sein Herr, Entschuldigung, das ist der ungerechte Richter, das ist falsch. Es war der ungerechte Knecht, Verwalter war das eigentlich. Und dieser Verwalter sagt, jetzt habe ich ein Problem, okay, ich werde gekündigt. Was mache ich? Ich kann nicht gut mit den Händen, ich bin nicht handwerklich begabt. Ich will nicht betteln. So, wenn ich gekündigt werde, was werde ich machen? So ging er, hat noch diese Verbindungen mit den verschiedenen Kundschaften. Und er ging auf sie zu und hat quasi ungerecht gehandelt, um denen zu gewinnen, dass sie ihm mögen. Okay? Und er sagt, das ist völlig falsch. Okay? Du betrügst, wenn du gekündigt wirst, dass du einen Job bekommen kannst. Er sagt, hey, erinnerst du dich noch daran? Du hast 100 bezahlen sollen, ich habe dir nur verlangt 50, das war ich, okay? Kriege ich jetzt deinen Job, okay? So hat er die Verbindungen gemacht, okay? Und er sagt, nee, das ist völlig falsch. Ja, völlig verkehrt, soll man nicht machen. Aber das Gleichnis ging darum, er sagte, mach Freunde auf den weltlichen Sachen, das heißt, mit deinem Besitz, benutze das, um um das ranzulegen, was für die Zukunft. Das heißt, du hast was bekommen von Gott, benutze das, um Schätze im Himmel zu sammeln. So ist die Frage, wo ist mein Schatz? Wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein. Nun, warum hat Gott dann das Geld gegeben? Es sind ein paar andere Stellen, nur dass wir das klar sehen. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass eine Treue erfunden werde. Du bist Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat. Für Gelder, für Besitz, viel oder wenig, ist Verwalter. Was sollst du machen? Treu sein mit dem. Sei ein treuer Verwalter. Und hier ist da uns hilft, da auch zu verstehen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Ist klar, ne? Sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Er soll arbeiten, damit er ein schönes Leben haben kann? Damit er abgesichert wird? Nein. Damit er hat, um anderen zu geben. Es gibt gute Bücher über, wie man Geld sparen kann, dass man reich wird. Okay? Es gibt viele Bücher, die sagen, okay, wie man gut mit Geld umgehen kann, okay, und Geld sparen kann für die Zukunft. Das ist klar. Wir sollten schon Verwalter sein. Wir sollten schon sparen können. Ich habe so Rentenversicherung, es gibt wo wir Geld uns zur Seite legen für der Altersfürsorge und so weiter. Ne? Das Problem mit manchen der Bücher ist, es geht darum, damit ich reich werde. Aber Gott sagt, nein, nein. Es ist nicht, um reich zu werden für dich, damit du ein schönes Leben haben kannst. Nein, das Ziel ist was? Was würdet ihr sagen? Warum soll ich Geld haben für meine Altersfürsorge und für das und jenes? Für den Christ, denke ich. Was würdet ihr sagen? Genau. Ja, das ist hart zu geben. Okay? Bedeutet das, dass ich gar nicht mein Geld genießen darf? Das hat Gott nicht gesagt. Alles hat Gott gegeben, als Geschenk. Okay? Aber finde ich mehr Freude an was für mich oder finde ich mehr Freude, anderen zu dienen? Wir kennen die Stelle, gesegneter ist es zu geben als zu nehmen. Das heißt, wir verpassen eigentlich die Freude. Wir denken nicht, oh, wie viel muss ich dann geben dem Herrn? Nein, wir verpassen die Freude. Wir vermissen etwas Wichtiges in unserem Leben, was zu geben, was Gott uns gegeben hat. Wir widerspiegeln dann, wenn wir so geben, wie Paulus hier sagt, widerspiegeln wir diese Großzügigkeit von Gott, was wir kostenlos umsonst bekommen haben, geben wir gern weiter. So ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wir sind reich. Und wir machen diese kurze Übung hier. Überleg mal, was du an deiner Person mit dabei hast. Okay? Denk an deine Kleidung, dein Handy, dein Ohr, deine Uhr. Was hast du dabei in deiner Tasche? Okay? Jeder denkt für sich, okay? Hast du gedacht? Okay. Okay, du hast so einen Pullover, hast eine Jacke. Okay. Überleg mal, wie viel Wert hast du nur an deiner Person? Du musst nicht sagen, laut sagen. Denk an dich, für dich. Okay? Hast du eine Nummer? Wenn ich überlege, schäme ich mich. Okay. Und wenn man das der Nummer hat, denk, okay, das ist nur an deine Person. Okay. Nicht, was du in deinem Auto reingesteckt hast, was du zu Hause im Keller hast, im Kühlschrank, in der Garage. Okay. Wir sind reich. Okay. Ja, okay, man würde sich mehr wünschen, oder? Ich denke schon. Ich denke, keiner von uns sagt, nee, ich würde nicht mehr. Ein bisschen mehr wäre schon, das ist immer unsere menschliche Zuneigung. Aber wir sind reichlich gesegnet. Ein paar Anwendungen für uns als Gemeinde und für uns persönlich. Und hier sind wir schnell vorsichtig. Okay? Und es gibt verschiedene Gründe, warum wir vorsichtig sind. Es gibt natürlich bekannt in der Geschichte Prediger, die nur Geld verlangt haben. Okay? Und das ist, dann sind wir sehr vorsichtig, wenn im Glauben, was über unser Geld gesagt wird. Wir müssen aber verstehen, die Bibel spricht über alles in unserem Leben, auch unser Geld und unsere Finanzen. Wir sind auch vorsichtig, weil wir Sorgen machen. Wir haben Angst vor der Zukunft. Oder? Dann wollen wir schon ein bisschen mehr zur Seite legen, weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber ich denke, das liegt nicht meistens in unserem Problem. Ich denke, unser Problem liegt eher an unserer geistlichen Einstellung, weil wir unser Besitz als Götzen haben. Okay? Das sagt, nee, mein Gott ist nicht mein Götzen. Ich denke, manchmal schon ist das unser Problem. Mein Problem war immer so. Kolosser 3,5 ist ein ganz interessanter Ausdruck hier. Er spricht von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Habsucht, und dann sagt er Folgendes: Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht ist Götzendienst. Das heißt, ich will mehr haben, ist Götzendienst. Weil ich lebe dafür, was zu bekommen, dass ich was anbete. So, das ist, wo Gott uns erst anspricht. Was machen wir mit unseren Sachen? Halten wir unseren irdischen Besitz in offenen Händen? Wir haben was von Gott bekommen, schon. Aber machen das mit geballten Fäusten? Meins. Oder es mit offenen Händen. Gott, du hast mir geschenkt. Ich bin bereit, das auch weiterzugeben an einen, der bedürftiger ist, der Not hat. Nur ein paar Sätze zum Schluss. Erstens, wenn wir von Gemeinde reden, Gemeinde Jesu, wir sind hier auch als freiwillige Basis finanziert. Und nicht nur, sondern auch eigentlich von, sagen wir so, ich bin Vollzeit unterstützt von freien Gemeinden in Amerika. Das heißt, als älteste Gemeinde bin ich vorunterstützt von anderen Gemeinden. Aber die Gemeinde, ob es Mietkosten oder andere Sachen und vor allem auch natürlich die evangelistische Sachen, wenn wir was für den Herrn machen, ist alles auf freiwillige Spendenbasis. Okay? Es gibt Leute, die von außen fragen, ja, wie finanziert ihr euch? Okay? Es wird gar nichts verlangt extra von Mitgliedern, dass sie einen Beitrag geben, dass sie das was machen müssen. Und das ist absichtlich so, weil wir freiwillig geben sollen. So wird der Herr. Und wenn jemand sagt, ich will kein Geld weitergeben, ich will das nicht, dann würde ich sagen, nee, wir brauchen das Geld nicht. Es geht hier um Freiwillige mit freudigen Herzen dem Herrn was geben. 2. Korinther 9, Vers 6 sagt, der Herr liebt einen fröhlichen Geber. Gott möchte Herzen haben, die fröhlich für ihn was geben. Gott braucht das Geld nicht. Ihm gehört alles. Ihm gehört der Gold in den tiefsten Bergwerke. Ihm gehört die Planeten, die Sterne. Was will ich? Warum braucht er irgendwie mein kleines Geld? Er sagte, wenn ich Hunger hätte, würde ich dich nicht fragen. Hey, Gott hat keinen Hunger. So, Gott braucht unser Geld nicht. Aber Gott will trotzdem, dass wir ein Opfer bringen. Weil es geht um unsere Herzen. Es soll ein Opfer sein, das wir gerne weitergeben. Wenn ich gern was opfern, Das ist das, was zählt. Für Gott ist es nicht, wie viel ich gebe, sondern mit welchem Herzenseinstellung. Wir alle wissen von den Witwen in Lukas 21. Es gab diese, ich finde es immer lustig, diese Pharisäern, die ihr Geld gebracht haben und sie haben das so viel Geld reingebracht. Und ich denke, ich habe meine Vorstellung, so einen großen Korb, okay, volle Geldmütze. Und dann kamen sie rein und haben sie einfach so reingeschüttelt. Okay? So ist meine Vorstellung seit meiner Kindheit und das hat sich nicht geändert. Da kommen mit ihr große Geldstücke, kling, 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 kling. Okay, alle schauen, schau, wie viel Geld er gibt und so. Ne? Und dann kommt eine kleine Frau, die vielleicht gebückt war, die gar nicht hochkommen könnte. Und sie hat Jahreswert von 2 Euro Cent, okay, ganz kleine Münze. Und sie will auch was reintun. Wer von den Pharisäern und von den Menschen dort hat diese Frau bemerkt? Die Menschen haben sie gar nicht bemerkt. Sie ist im Weg. Geh weg. Wir brauchen Leute, die wirklich viel was reinschüttern können. Sie bringt ihr kleine Münze, Pfennig, schmeißt es rein, blink. Lächerlich. Und Jesus sagte, hey, pass auf, Jungs, zu Jünger, schau, habt ihr die Frau gesehen? Was, wo? Die Frau. Sie hat 2 Schäflein reingetan. In Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Gott möchte dein Herz haben. Und wenn du wenig hast, gib das mit Freude zum Herrn. Hauptsache, du machst es mit Freude. Nun, man könnte weitermachen. Die Zeit ist längst vorbei. Wir können von den Zehnten reden. Das war im Alten Testament. Aber das war ein Anfangspunkt für den Juden damals. Ein Anfangspunkt. Es war nicht der, gib den Zehnten und der Rest gehört dir. Sondern das war Anfangspunkt. Und dann konnte man mehr geben. Hauptsache ist, dass wir mit Freude geben an dem Werk Gottes und anderen zu helfen, dass wir auch als Gemeinde an den Bedürftigen denken und auch in der Lage sind, anderen zu helfen. Das ist auch mit dem Richtigen, wenn man richtig das folgt, es gibt auch Möglichkeiten, wo als gemeinnütziger Verein, wenn es belegt wird, dass jemand wirklich Not hat, kann man als Gemeinde auch helfen. Natürlich aber, persönlich kann jeder was einlegen, auch anonym. Und viele schämen sich, was zu bekommen. Das ist unsere Gesellschaft, ist es so. Schämen sich, wenn man Geld braucht, aber man kann anonym geben, dass anderen helfen kann. Aber ich möchte fragen, wie gehst du mit deinem irdischen Besitz um? Hältst du das so oder mit offenen Händen? Wenn du Sorgen machst, wie du es morgen das schaffen wirst und der Herr dir auf dem Herzen liegt, anderen zu helfen, denk, Gott sorgt sich um dich. Du kannst Gott nicht zu viel verschenken. Gott wird nicht, wenn du anderen hilfst und du weißt, der Herr hat das Herzen gelegt und du machst es aus Freude für ihn, er wird dich nicht im Stich lassen. Er kümmert sich um dich. Das Mana-Prinzip, dass wir jeden Tag genug haben, ist etwas, das immer noch heute gilt. Gott kümmert sich um uns und wir verpassen etwas, wenn wir nicht gerne ihm geben. Nun, ich weiß, das war viel. Es gibt viel mehr. Das Neue Testament, das ganze Bibel spricht auch unser Besitz. Aber wie ich gesagt habe, es geht hier um unserem Herzen hauptsächlich. Dass wir Herzen haben, die bereit sind, anderen zu helfen. Und wenn wir die richtige Herzenseinstellung geben, wird Geld kein Problem. In der Gemeinde Jesu wird es keine Bedürftige geben. Wird die Gemeinde Jesu auch finanziell versorgt, wie es braucht. Weil das ist etwas, das wir von Gott brauchen. Lass Gott dann an dich wirken. Ich muss sagen, ich bin auch am Auseinandersetzen für uns. Das muss jeder auch, ich kann sagen, Ehepaar, sollte auch miteinander darüber reden. Das ist euer Geld, das ist eine Familie. Pass auf, dass ihr zusammen das überlegt. Wie soll ich dann mich um das Reich Gottes auch kümmern und mitmachen. Und wenn wir das machen, wenn wir das erfahren, wie es in der Gemeinde war, große Gnade war auf ihnen allen. Dass wir diese Gnade erleben, dass wir dem Herrn auch bereit sind, zu dienen und ihm alles zur Verfügung zu stellen. Wir beten. Herr Jesus, dieses Thema trifft uns alle sehr persönlich, weil wir so materiell gesegnet sind. Herr, lass jeder von uns bereit sein, das einfach zu glauben und zu gehorchen, was du sagst. Und dass wir Freude daran haben werden, zu schenken, nicht zu nehmen. Es ist gesegneter zu geben, als zu nehmen. Lass uns, Herr, das lernen. Amen.